Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast unseren Herrn Jesus Christus bei seiner Taufe am Jordan als deinen lieben Sohn offenbart und den Geist auf ihn herabgesandt. Wir bitten dich, gib, dass auch wir als deine getauften Kinder in deinem Wohlgefallen stehen und von deinem Geist geleitet werden. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Epistel zum heutigen ersten Sonntag nach Epiphanias, die auch der Predigt zugrunde liegt. Im Brief des Apostels Paulus an die Römer im 12. Kapitel. Der Apostel schreibt: Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gerne. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das Evangelium bei Matthäus im 3. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, o Christe. Liebe Gemeinde, ist die Kirche systemrelevant? Diese vielleicht recht theoretisch klingende Frage taucht im Zusammenhang der Corona-Krise und der Frage der Genehmigung von Gottesdiensten und des Ausübens religiösen Lebens immer wieder auf. Nun ist diese Frage gar nicht so ohne. Denn was frage ich eigentlich damit? Ist die Kirche systemrelevant? Meine ich damit, und da wird es schon wieder schwierig, die christlichen Kirchen in unserem Land, denn es gibt ja nicht nur eine, sondern einige? Oder muss ich nicht letztendlich, wenn ich diese Frage inhaltlich stelle, auch differenzieren zwischen der Systemrelevanz der Kirche und des christlichen Glaubens? Wir merken schon, wenn die Frage schon so schwierig ist zu differenzieren, ist die Antwort noch umso schwerer. Worum es mir heute Morgen bei dieser Frage geht, ich kann sie leider nicht klären, und das müssen wir hier heute Morgen auch nicht, denn die Problematik steckt ja wirklich da drin, was ich wirklich frage und worum es geht. Worum es mir heute Morgen geht, ist anzuknüpfen an das, was wir vorhin in der Epistel vom Apostel Paulus im Römerbrief gehört haben. Im Römerbrief geht Paulus ja immer wieder auf das Verhältnis der Christen, des christlichen Glaubens, der Kirche, der Gemeinde Jesu und der Welt, der staatlichen Obrigkeit und dem Verhältnis dazu ein. Hier sagt uns Paulus heute: Macht euch nicht dieser Welt gleich. Und wir erleben natürlich auch immer wieder, auch im Laufe der Kirchengeschichte, dass wenn man einzelne Aussagen aus der Bibel, auch aus dem Neuen Testament herausbricht und sie ganz an oberste Stelle stellt, dann kommen natürlich manchmal ganz schnell Dinge dabei heraus, bei denen man sich wirklich fragen muss, wenn man es in der Gesamtsicht aller Aussagen sieht, ist das noch der richtige Kurs? Macht euch nicht dieser Welt gleich. Das könnte ja bedeuten, wir sollen an dieser Welt überhaupt nicht mehr teilnehmen, uns ganz zurückziehen, wie die Amish People in den USA eigene kleine Orte gründen, in denen eigene Gesetzmäßigkeiten gelten und das andere auch an Modernität, an Technik, alles was da neu ist, Computer, Internet, alles einfach nicht mitmachen. Und dann sagen, ja, wir berufen uns auf die Heilige Schrift, auf die Bibel, wir sollen uns nicht der Welt gleich machen. Nun ist ja die Frage, was hat Paulus nun wirklich damit gemeint? Gibt er uns damit konkrete Anweisungen, etwas ganz Bestimmtes nicht zu tun? Oder ist es nicht vielmehr ein Appell an unsere Glaubenshaltung? An unsere Glaubenshaltung, von der aus dann unser Verhältnis zur Welt zu ordnen ist. Wir sind nicht von der Welt, so sagt Paulus. Wir sollen uns klar nicht dieser Welt gleich machen, aber, und das gehört immer dazu, wir leben noch in der Welt. Manche meinten auch, sie könnten Paulus dafür benutzen, in Opposition zu staatlicher Obrigkeit zu gehen und zu sagen, wir Christen akzeptieren gar nicht, was hier an weltlicher Obrigkeit ist. Wir haben ja die Gebote Gottes und danach leben wir und sonst lassen wir uns gar nichts sagen. Dafür können wir natürlich Paulus nicht als Zeugen nehmen. Wir kennen alle jene auch sehr umstrittenen Verse des Apostels Paulus, in denen er sagt, seid Untertan aller staatlichen Obrigkeit. Egal welche. Wir wissen, dass das im Zusammenhang mit dunklen Kapiteln auch unserer Geschichte in der Auslegung auch eine große Rolle gespielt hat. Es geht auch nicht darum, in einer besonderen fanatischen Religiosität über den Dingen der Welt zu stehen, sondern es ist vielmehr aus dem Blick des Glaubens heraus eine Absage an manches Spiel in dieser Welt, zu dem Paulus uns auffordert, eben nicht mitzuspielen und mitzumachen. Es geht nämlich darum, uns an ganz anderen Maßstäben zu orientieren, nämlich an den Maßstäben Gottes. Und jetzt kommt es, ich zitiere, damit ihr, also wir Christen, prüfen können, was Gottes Wille ist, und jetzt kommt es, der wird nämlich definiert. kann auch nicht dahergehen und in aller frommen Manie meinen, ich stelle etwas als Gottes Willen hin, was ich gerne durchsetzen möchte und dann alle sollen mir folgen, wenn sie Gott folgen wollen. Nein, es wird definiert und inhaltlich beschrieben, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und dieses ganze Bestreben gilt es ganzheitlich umzusetzen. Deshalb bittet der Apostel darum, dass wir uns ganz auf das besinnen, was uns durch Christus in der Taufe geschenkt wurde, und es im Leben umzusetzen. Das nennt er unseren neuen, und er benutzt dann ein interessantes Wort, vernünftigen Gottesdienst. Für Paulus ist Gottesdienst nicht das Abhandeln einer festgefahrenen, ich sage jetzt mal, eines Kultes, den man einfach vollzieht, egal wie man dann lebt und dann hat man es getan, sondern es geht um die Ganzheitlichkeit. Und Paulus beschreibt deshalb diesen vernünftigen Gottesdienst im Bild der Darbringung eines Opfers. Bitte schön, im Bild. Also so, dass deutlich wird, der alte Kult und der rituell vorgeschriebene Kontakt mit Gott wird abgetan. Es geht nicht mehr alleine um bestimmte heilige Orte und Zeiten, sondern es geht um die ganze Lebenswirklichkeit des Menschen. In diesem Sinne, nach Paulus, wird die ganze Welt zum Tempel. Zum Tempel, in den oder in die Welt, in die der Christ hineingerufen ist und wirken soll. Wir wissen, wie ein Sauerteig. Aber eben nicht nach den Maßstäben der Welt mit Gewalt oder hinterlistig, sondern immer nach den Maßstäben, die er genannt hat, das Gute und Vollkommene im Blick, an den Geboten Gottes und an seinen Weisungen orientiert. Und so beginnt ein solches Leben konkret im Alltag, hier in der christlichen Gemeinde und in den Verantwortungen, die mir, je nachdem, was ich tue, übertragen wird. Dabei hilft uns Paulus, indem er uns auf wesentliche Kriterien aufmerksam macht, die es zu beachten gilt. Er sagt einmal, niemand soll mehr von sich halten, als es sich gebührt zu halten. Also Paulus sagt, uns als Christen steht eigentlich Arroganz, Klerikalismus nicht zu. Nun meinen vielleicht manche, Klerikalismus sei ein Problem, mit dem Papst Franziskus alleine in seiner Kirche zu kämpfen hätte. Da irren wir aber gewaltig. Klerikalismus breitet sich überall dort aus, wo die Kirche Macht hat und wo sie viel Geld hat. Dass wir in unserer Kirche wenig davon haben, liegt nicht daran, dass wir so tolle Typen sind, sondern dass wir so arm sind, relativ im Vergleich zu anderen Kirchen. Klerikalismus ist auch keine Sache der Männer. Klerikalismus gibt es unter Frauen, die Karriere in der Kirche erreichen, wo es das gibt, ganz genauso. Letztendlich stehen wir immer in der Gefahr, wo wir Verantwortung tragen oder tragen müssen, unsere Personen in den Vordergrund zu rücken. Maßvoll von sich halten, empfiehlt Paulus. Und das schließt natürlich immer auch die maßvolle Beurteilung des anderen mit ein. Und wenn wir irgendwo das Maß nehmen wollen, nach dem wir uns zu richten haben, dann ist das letztendlich unser Herr Jesus Christus selbst. Er kommt heute zu Johannes, wie wir im Evangelium gehört haben, lässt sich taufen. Und Johannes reagiert ganz normal, wie jeder normale Mensch reagiert hätte, wenn der Herr zu ihm kommt, ich soll dich, meinen Herrn, taufen. Und er spürt, dass der da kommt, dieser Jesus Christus, das eigentlich nicht nötig hat, natürlich nicht. Und was sagt Jesus? Lass es geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Die Gerechtigkeit, die er nicht gebraucht hat, aber die er uns am Kreuz und durch seine Auferstehung erwirkt und schenkt. Die Schuld der ganzen Welt, die heute im Taufbad Jesu abgewaschen wird. Er hat es nicht nötig, aber wir hatten es nötig. Er ist unser Vorbild. Das ist das Gegenteil, liebe Gemeinde, von Klerikalismus. Der Sohn Gottes beansprucht keine große Position in dieser Welt. Er macht sich klein und gering wie schon in der Krippe und bleibt sich treu. Ein zweites Kriterium, das Paulus uns heute nennt, uns zu helfen, in rechter Weise nach den Maßstäben Gottes zu leben. Es ist der Aufruf, die Gaben zu leben, die uns gegeben sind. Hört sich banal an, ist es aber gar nicht. Denn gut gemeint ist noch lange nicht gut. Gerade in der Kirche, gerade im Glauben besteht immer wieder die Gefahr, in einem Enthusiasmus, in der Begeisterung alles machen zu wollen, alles an sich zu reißen. Ja, seine Begabung manchmal sogar zur Schau zu stellen. Es gibt sogar so etwas wie religiösen Wetteifer. Wer kann am schönsten singen, dürfen wir jetzt nicht. Wer kann am besten beten? Darum geht es alles nicht. Es geht darum, die geschenkte eigene Begabung, die Charismen, wie es im Griechischen heißt, in ein Größeres einzubringen. Den Appell, bescheiden, maßvoll zu bleiben, macht Paulus deshalb am Bild des Körpers fest. Des Körpers, der aus vielen Teilen, aus vielen Gliedern besteht, die eben ganz unterschiedliche Funktionen haben. Es macht keinen Sinn, wenn das Bein die Funktion des Kopfes übernimmt. Auch unter uns Christen sind eben die Gaben unterschiedlich verteilt. Das betrifft sowohl unsere Aufgaben als Christen in der Welt und für die Welt, als auch für die Kirche. Paulus bittet uns, das zu tun, wozu wir begabt und berufen sind, in der Welt und in der christlichen Gemeinde. Und ich sage das jetzt mal hier so nebenbei. Es gibt Gaben, die sind nicht so auffällig, aber die sind genauso wichtig. Wenn jemand still und zurückhaltend ist und nicht immer gleich losplappert, so wie wir Pfarrer das gern tun, sondern in sich geht und vielleicht für andere still betet, dann ist das auch wichtig und auch eine gute Gabe. Und Paulus bittet uns noch um eins, was ich von Entscheidung finde. Er bittet uns, bei all dem nüchtern zu bleiben. Nüchtern zu bleiben, aus der Liebe zum Ganzen immer auch die notwendigen Ordnungen zu beachten. Auch das ist manchmal so ein Phänomen. Wenn sich jemand ganz besonders berufen fühlt als Christ, dann gibt es solche, die meinen, sie können auch alle Ordnung in Kirche und Gemeinde durchbrechen, weil sie dann so fromm sind und von Gott so viel Gaben bekommen haben. Das Ganze im Blick haben, das Vollkommene und das Gute. Der Körper, um im Bild zu bleiben, funktioniert dann reibungslos und am besten, wenn jeder sich an die von ihm zugeteilten Aufgaben hält und sie auch ausführt. Dabei kann der Leib niemals ohne das Haupt funktionieren. Von dort aus wird alles gesteuert und gelenkt. Und so gilt es auch in der Kirche, Christus dem Haupt zu folgen. Der wiederum hat uns, wie schon gesagt, in beeindruckender Weise vorgelebt, was es heißt, ganz nach den Geboten Gottes zu leben und doch ganz für die Menschen und die Welt da zu sein. So gesehen dürfen wir uns wohlgemerkt in aller Mäßigkeit und Nüchternheit für einen Glauben einsetzen, der gerade der Welt helfen kann, den Maßstäben zu folgen, die sie zu ihrer Grundbestimmung und zur wahren Menschlichkeit zurückführt. Wir sind dabei immer auf seine Hilfe angewiesen. Deshalb ist es gut, wenn wir bitten und beten, was wir gleich hören werden. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zu Schanden werd. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen den Weg deiner Gebot. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Das Ganze haben wir auch im Blick, wenn wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dann er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Wir wollen Fürbitte halten und beten auf die Gebetsaufforderung. Wir bitten dich, wollen wir jeweils antworten, erhöre uns. Lasst uns beten, zeige uns, Herr, deinen Willen. Zeige der Welt deinen Willen, damit das Gute stark wird, damit die Liebe wächst, damit die Freude zurückkehrt. Wir bitten dich, erhöre uns. Zeige, Herr, deinen Willen denen, die mächtig sind. Öffne ihre Augen für die Verzweiflung der Schwachen. Berühre ihre Herzen, damit denen geholfen wird, die ihren Lebensmut verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns. Zeige, Herr, deinen Willen denen, die das Gute suchen. Hilf ihnen, das zu tun, was nötig ist. Hilf denen, die sich für andere verausgaben, die Kranke pflegen, die Verunsicherten beistehen und die Trauernde trösten. Wir bitten dich, erhöre uns. Zeige deinen Willen allen, die nach dir fragen. Sprich zu denen, die in diesen Tagen voller Zweifel sind, und auch zu denen, die an dir festhalten. Deine Liebe verbinde uns, damit wir sie in dieser Welt weitergeben. Sprich zu uns, treuer und barmherziger Gott, denn wir gehören zu dir. Deine Kinder sind wir. Deshalb bitten wir dich im Namen Jesu, deines Sohnes, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gemeinsam lasst uns beten, wie Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.